D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Native Advertising. Wie natürlich darf Werbung sein?
Native Coverage. Wie sieht der Alltag eines Börsenkorrespondenten aus?
Naive Erwartungen. So sieht der neue Tarifvertrag für Zeitungsredakteure aus.
Das hört ihr jetzt in eine Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung.
Das ist heute eher keine Meinung, sondern eine Nachricht, denn es hat eine Einigung im Tarifkonflikt zwischen Zeitungsredakteuren und den Verlagen gegeben. Wir haben folgende Meldung zum Beispiel heute bei Media lesen können. Nach zähem Ringen Tarifvertrag für Zeitungsredakteure steht. Nach mehr als 24 Stunden Verhandlungsmarathon ist der neue Tarifvertrag für Zeitungsredakteure beschlossene Sache. Die Gehälter der Redakteure, die in tarifgebundenen Verlagen arbeiten, wachsen in diesem Jahr um 2,5% und 2015 um 1,5%. Erstmals werden Online-Redakteure in das Tarifwerk einbezogen.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Bülent Ürük, dem Chefredakteur von Newsroom.de.
Es ist gut, dass der Flächentarif weiterhin für ganz Deutschland gilt. Es ist auch gut, dass die Online-Redakteure in den Zeitungsredaktionen zukünftig unter das Tarifwerk fallen, auch wenn für sie der Manteltarifvertrag erst ab Mitte 2016 gilt. Das, was die Zeitungsverleger mit Tarifwerk Zukunft bezeichnen, ist aus meiner Sicht ein Raubbau am Tageszeitungsjournalismus, wie wir ihn heute kennen. Eine Wertschätzung für die gute Arbeit der Journalisten bei den Tageszeitungen sieht anders aus. Was die Verleger schaffen, sie machen den Job des Tageszeitungsredakteurs unattraktiv. Eine Branche, die im Moment um ihre Zukunft ringt, wird mit einem Sparstreichkonzert zukünftig einfach nicht mehr die Besten anziehen. Potenzieller Journalistennachwuchs wird in die Flucht gejagt. Mit solchen nicht mehr wettbewerbsfähigen Gehältern setzen die Verleger die Zukunft ihrer Zeitungen aufs Spiel.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das native Medienmagazin.
In dieser Woche, da hat das Schlagwort Native Advertising in der Branche für Aufregung und Furore gesorgt. Also die Werbeform, bei der Texte vor allen Dingen im Netz so dargestellt werden, dass sie wie redaktionelle Inhalte aussehen.
Was mussten wir da lesen im Spiegel in einem Beitrag? Da wurde gesagt, hey, Native Advertising, das machen wir nicht. Angebote, die Native Advertising anbieten, würden ihre Seele verkaufen. So der Spiegel. Dumm, dass Stefan Niggemeier mit nur wenigen Klicks Spiegel Online genau diese Werbeform nachweisen konnte.
Woran aber liegt jetzt die Faszination von Native Advertising? Das klären wir mit dem Werbefachmann Frank Doppheide. Er ist Chef von der Deutschen Markenarbeit und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend, Herr Doppheide.
Herr Fiene, hallo, guten Abend.
Ja, der Spiegel, der beschreibt Native Advertising so, ich lese mal kurz vor. Mit Native Advertising erreichen bewusste Irreführungen der Leser eine neue Qualität. Sie wird zu einem gängigen Stilmittel der Werbung, vor allem im Netz. Dort lassen sich Inhalte und Reklame deutlich einfacher und billiger verbinden als in gedruckten Medien. Wie würden Sie, Herr Doppheide, Native Advertising beschreiben?
Eine Frage der Perspektive. Aus Sicht der Werbetreibenden ist das ein wunderbares neue Spielform, um zusätzliche Glaubwürdigkeit auf Produkt und Marke zu addieren. Aus Sicht der Medien neue Spielfelder, um zusätzliche Erlöse zu generieren. Und aus Sicht der Leser natürlich eine arglistige Täuschung.
Dann würde ich gerne nochmal eine Sichtweise des Guardian-Kolumnisten Bob Garfield hinzufügen. Er kommt zu der Bewertung, der Journalist verkauft damit seine Seele. Tut er das?
Ja, da hat er recht, so grausam sich das auch anhört. Es gibt nur einen Grund, warum wir Journalisten brauchen. Die sortieren nämlich die Welt für uns, um zu sagen, pass auf, das ist so wichtig, das soll gesehen und gelesen haben. Und übrigens, ich habe mich informiert und deshalb sind wir der Meinung, das ist gut und richtig. Und wenn ich auf einmal das Gefühl habe, der erzählt mir für Geld alles, dann gibt es keinen Grund mehr, warum ich ihm zuhören sollte.
Ist denn dieser, ich sag mal, hehre Berufsethos auch der Grund dafür, warum jetzt beispielsweise in dieser Woche die Diskussion um Native Advertising so polarisiert?
Also man hat eindeutig eine ganz wunde Stelle getroffen. Wir wissen, Vertrauen ist ein ganz hohes, seltenes Gut. Die Politiker haben das nicht mehr, die katholische Kirche hat das nicht mehr, die Bankberater haben das auch nicht mehr, die Werber sowieso nicht mehr, aber die Medien schon. Also wir glauben, was Klaus Kleber uns abends erzählt, das ist wirklich wichtig und das ist richtig. Und auf einmal merken wir, das ist gar nicht so. Und dann fühlt man sich belogen und betrogen. Und darauf reagiert man. Und auch der Journalismus und der Journalist weiß, hoppala, das ist aber wirklich gefährlich.
Aber wenn jetzt Marken oder Werbetreibende besonders viel auf Native Advertising setzen, untergraben sie nicht auch so ein bisschen sich selbst oder das eigene Standbein, in welchem Umfeld Sie Werbung machen können?
Langfristig schon, aber die Wirkung kurzfristig ist natürlich erstmal höher. Die Werber leiden ja darunter, dass sie sich immer auf den Marktplatz stellen, auf die stolz geschwellte Brust klopfen und sagen, ich bin der Beste. Das ist und bleibt Eigenlob, das stinkt immer ein bisschen. Da ist es natürlich viel wertvoller, wenn Herr Fiene sagt, Frank Dobheide ist der Beste. Dann ist das nämlich nicht mehr die Werbetrommel, sondern auf einmal wird das ein Qualitätsstempel, wie so ein Ritterschlag. Und das ist natürlich sehr reizvoll und deshalb kommt es immer wieder zu diesen Versuchungen, den man dann erlebt.
Aber wenn ich jetzt das auch eindeutig kennzeichne und sage, das war jetzt so eine Reklameeinblendung, würde ich der Werbebotschaft schaden? Würde ich mir schaden? Würde ich Ihnen schaden?
Nee, es würde ein bisschen dieser Effekt der zusätzlichen Glaubwürdigkeit verloren gehen. Also in dem Moment, wo ich sage, jetzt kommt der Werbeblock oder da oben ist das mit Anzeige gekennzeichnet, dann weiß ich, das sind fremde bezahlte Inhalte. Und die machen die Welt immer ein bisschen schöner, als sie in Wirklichkeit ist. In dem Moment, wo ich das nicht erkenne, selbst durch nicht arglistige Täuschung, denke ich, hoppala, wenn das so wichtig ist, dass das hier ins Blatt kommt oder dass Herr Fiene oder Herr Kleber mir das erzählen, dann muss ich mal genauer hinhören.
Jetzt ist ja die Diskussion, die wir führen, so ein bisschen, ich sag mal, eine Diskussion von Experten. Wie nehmen aber eigentlich die Leser Native Advertising wahr? Nehmen die das überhaupt wahr? Das ist ja vielleicht sogar die Frage, die man auch stellen muss.
Also, wenn Native Advertising wirklich gut gemacht ist, ist es als Advertising gar nicht zu erkennen. Dann denke ich, hoppala, das Medium hat das selbst geschrieben, die finden das wichtig und die finden das richtig, was da jetzt drin steht. Und das macht ja die Gefahr aus, dass man den Absender nicht erkennt. Und deshalb wirkt das ein bisschen wie schleichendes Gift, wenn man dann sieht, hoppala, das war gar nicht das Medium, das war mal arglistige Täuschung.
Aber es geht ja da teilweise auch beim Native Advertising um Nutzwert. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Reiseunternehmen ja in diesem Umfeld nicht einfach eine typische Werbebotschaft vermittelt, sondern sagen wir mal ganz praktisch 11 Tipps für Reisende für eine Zielregion, die beworben werden soll. Das entdecke ich oft auch gerade im englischsprachigen Bereich, wenn es um Native Advertising geht. Und irgendwie ist immer doch absehbar, von wem eigentlich jetzt diese Botschaft gesendet wurde, nämlich vom Werbetreibenden. Welche Rolle spielt hier denn Nutzwert?
Also grundsätzlich brauchen Produkte immer einen Mehrwert. Meistens ist er emotionaler Art, weil ich fühle mich schöner, schlanker, jünger, reicher. Oder faktischer, funktionaler Art, weil ich spare Geld, Zeit, Nerven und so weiter. Ein Produkt, das gar nichts davon hat, hat auch keine Lebensberechtigung. Der Nutzwert ist dann besonders interessant, wenn er ganz individuell ist. Also 11 Reisetipps nützen mir nichts, wenn zufällig keiner aus Paris dabei ist, wo ich am Wochenende bin. Der ist richtig toll, wenn Sie wissen, dieses Wochenende in Paris, wenn Sie in dem Hotel sind, müssen Sie das und das machen. Da schießen Sie aber an der großen Zielgruppe vorbei. Und insofern ist das ein hoher Aufwand mit einer kleinen Trefferfläche, der nur in der gemeinsamen Kombination funktionieren kann. Bei so praktischen Tipps ist der Schaden möglicherweise weniger groß als bei emotionalen, weil ich mich weniger betrogen fühle, aber trotzdem ist die Filterfunktion, die ich eigentlich vermute, das ist jetzt wirklich das Beste, was ich da erleben kann, die besten Hotels, die besten Clubs, eben nicht journalistisch geprüft, sondern gewollt, mich dahin zu locken und damit auch unglaubwürdig.
Damit wir Journalisten jetzt nicht alle zu Seelenverkäufern werden, welchen Umgang mit Native Advertising empfehlen Sie uns denn?
Ja, halten Sie sich so weit wie möglich davon entfernt. Im Alltag kommt man damit eigentlich auch nicht in Berührung, weil da wird von den Agenturen selbst gemacht, der Inhalt. Schon versucht, möglichst nah an das Layout, an die Tonalität des Mediums ranzukommen. Aber der Journalist hat damit nichts zu tun. Und er darf natürlich schon gar nicht seinen Namen für irgendwas hergeben, das er selber nicht gemacht hat oder nicht für gut befunden hat.
Sagt Frank Dobheide von der Deutschen Markenarbeit bei D-Radio Wissen. Dankeschön.
Herr Fiene, tschüss.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien hier? Das Karrieremedienmagazin.
Wir haben Post bekommen, Herr Päller.
Oh yeah, Post oder Hörerpost?
Hörerpost.
Wie unangenehm. lies mal vor.
Gerne. Mhm. Ben schreibt, sehr geehrter Herr Päller, lieber Daniel, ich will nicht unhöflich sein, aber auch für euch gilt, früher war alles besser. Früher habt ihr euch viel intensiver mit der Frage in was mit Medien beschäftigt, wie man in die Medien reinkommt, wenn man was mit Medien machen möchte. Macht doch wieder das Ganze mal. Grüße aus Bonn, Ben. PS, spielt mal wieder Köpfe.
Ich liebe diese alten Fans, ja. Aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal bleiben. Aber trotzdem lassen wir das nicht auf uns sitzen und machen heute zumindest mal für einen kurzen Moment doch alles ein bisschen besser.
Aber in der Tat, ne? Ich meine, so Medienjobs gibt es ja wie Sand am Meer. In der Vorstellung klingen sie super, aber in der Realität sieht es ja oft ganz anders aus. Ganz trocken, ganz fade, obwohl man eigentlich so als kleiner Junge oder kleines Mädel dann in der ersten Vorlesung im Grundstudium Kommunikationswissenschaften sich überlegt, ich will diesen Job mal machen. Fällt dir da ein Beispiel ein, Herr
Ja,
Peller?
Ich habe ja auch mal Kommunikationswissenschaft im ersten Semester studiert und wir wollten alle Nachrichtensprecher werden, beim Radio oder beim Fernsehen. Und wenn man sich aber überlegt, das ist ja eigentlich ganz schön dröge. Da kriegt man so einen Ticker vorgesetzt oder zwei Ticker und dann muss man das irgendwie in kürzester Zeit irgendwie alles umschreiben. Hat eigentlich wahrscheinlich im täglichen Business gar nicht die Zeit, sich so richtig damit zu beschäftigen, das mal zu hinterfragen. Man muss ja auf Sendung gehen. Und dann kloppt man da die Texte weg und kriegt am Ende ziemlich wenig Geld.
Sag das nicht.
Doch.
Eine Etage höher, die Claudia wird jetzt ganz traurig sein. Ich glaube, die mag ihren Job.
Ja. Ich glaube, man braucht auch sehr enthusiastische Leute in solchen Jobs, die das auch sozusagen aufopferungsvoll machen für die Allgemeinheit.
Heute kümmern wir uns mal um ein Beispiel, nicht um den Nachrichtensprecher. Das machen wir einfach noch ein andern Mal. Ich hätte mehr Bock auf Fernsehkorrespondent. Zum Beispiel Fernsehkorrespondent an der New Yorker Börse. Klingt spannend.
Ja, ist es das aber auch? Das weiß ich nicht, aber Manuel Koch, er war nämlich in den vergangenen 2,5 Jahren Fernsehkorrespondent an der New Yorker Börse und er ist jetzt bei die Radio Wissen. Hallo Manuel.
Hallo Daniel, hallo Herr Peller.
In den vergangenen Jahren hast du ja für verschiedene Fernsehsender gearbeitet, warst zum Beispiel täglich auf N24 zu sehen, hast über das aktuelle Geschehen am Börsenparkett der Wall Street berichtet. Was wäre heute dein Thema gewesen, wärst du in Manhattan und nicht in Köln?
Ja, heute ganz klar wären die Zahlen von Apple und Facebook im Fokus gewesen. Gestern ja nachbörslich die Quartalszahlen und da gibt es schon wieder einen Gewinn von 10 Milliarden bei Apple und da schaut natürlich die ganze Welt drauf und alle Apple-Janer und bei uns liegen ja hier auch ein paar Geräte.
Obwohl sie weniger iPads verkauft haben.
Ja, aber so viele iPhones.
Aber wenn man jetzt deine Antwort hört, dann merkt man schon, du warst schon so Börsenberichterstatter durch und durch. Nachbörslich, das ist ja so ein Wort, was ein normaler Mensch nie verwenden würde, ne?
Uiuiui, jetzt habe ich gleich Fachsprache hier verwendet. Aber ich finde,
wir haben es ja noch verstanden, aber...
aber ich finde, das Thema zeigt auch, wie nah eigentlich Börse sein kann. Denn jeder von uns hat irgendwie ein Tablet oder Smartphone und dann haben eben einige ein Apple-Gerät. Und dann ist es auch ganz interessant, was so eine Apple-Aktie macht und wie die steigen kann und wie sie aber auch wieder fallen kann. Und das hängt alles eben an den Gewinnen. Und wenn wir bei 10 Milliarden sprechen, ist vielleicht einigen 10 Milliarden nicht genug und dann geht die Aktie auch gleich mal runter.
Hast du dir als kleiner Junge schon überlegt, ich will was mit Medien machen und zwar genau diesen Job, Börsenkorrespondent in New York?
Was mit Medien immer? Wirtschaft, Börse wollte ich nie machen, das fand ich stinklangweilig. Als mir mal bei meinem Arbeitgeber dieser Job angeboten wurde, also erstmal als Redakteur in der Wirtschaftsredaktion, dachte ich, Mist, warum kann ich nicht in der Nachrichtenredaktion sein? Ich würde lieber alles machen, von Promi-News bis irgendwelche Hard-News weltweit. Und dann wurde mir dieser Job angeboten, ich dachte, Mist. Aber dann war es doch ganz spannend, denn Wirtschaft hat so viel mit Politik zu tun und Politik fand ich immer ganz toll. Und das ist alles so verknüpft, dass ich dachte, ja, ist doch gar nicht so schlecht. Aber als Kind war ich schon mit 6, 7 in Fernsehstudios, weil meine Eltern beide auch beim Fernsehen gearbeitet haben. Meine Mutter ist Maskenbinderin, mein Vater Produktionsleiter. Und da saß ich schon mit 6 auf dem Schoß von Nina Ruger, habe ihr an den Haaren gezogen, noch damals beim Rias. Und da war mir klar, ja, irgendwas möchte ich ja auch machen.
Aber jetzt ist ja sozusagen noch nicht automatisch gesagt, wenn man dann mal in eine Wirtschaftsredaktion kommt, dass man dann auch sehr schnell Korrespondent an der New Yorker Börse wird. Da gab es doch sicherlich ein paar Zwischenstationen. Kannst du uns nochmal beschreiben, wie du tatsächlich nun an der Wall Street gelandet bist?
Ja, also ich habe nach der Uni, also ich habe Germanistik, Politikwissenschaft und öffentliches Recht studiert, auf Magister noch. Dann habe ich ein Volo gemacht bei N24 zwei Jahre. Und dann habe ich auch in der normalen Redaktion gearbeitet, Wirtschaftsredaktion. Ich habe auch freiberuflich bei Focus TV, Reuters und auch bei Euronews in Frankreich gearbeitet. Und auf einmal kam dann so ein Angebot nach einigen Jahren, weil ich die Leute auch dann kannte und sie mich kannten und sie wussten, dass ich ganz ordentlich arbeite. Und das war dann natürlich ein großer Vertrauensbeweis, dass man in einen Job beordert wird und auch ins Ausland geschickt wird. Und das ging damals auch wahnsinnig schnell. Ich war gerade im Urlaub in Barcelona und auf einmal erreicht mich da ein Anruf, ob ich immer noch interessiert wäre, nach New York zu gehen. Und das war immer mein Traum. Die Stadt war immer meine Traumstadt. Schon als Kind hatte ich an der Tür so ein Bild vom Empire State Building kleben und ich war noch nie da, aber ich dachte immer, das ist meine Stadt. Und dann bin ich da hingekommen und es war wirklich meine Stadt und ich liebe noch heute New York. Das ist irgendwie so mein Lebensgefühl. Aber dann ruft dich jemand an im Urlaub und fragt dich, ob du da in diese Stadt willst und das war schon grandios. Und dann hatte ich 2 Wochen Zeit und innerhalb von 2 Wochen habe ich mein Leben in Berlin organisiert, saß im Flieger und habe in New York angefangen.
Aber warum Fernsehen?
Ja, ehrlich gesagt finde ich Radio und Zeitung nicht so spannend. Also Fernsehen transportiert ja dann doch noch mehr Bilder und mehr Emotionen durch diese Bilder. Und auch wenn man natürlich durch Ton sehr viel transportieren kann und durch das Schreiben und vielleicht durch Schreiben noch viel, viel mehr Details und ausführlicher Dinge berichten kann. Aber Bilder, die bewegen uns ja eigentlich. Und wir sehen das auch bei Social Media. Wir schauen natürlich gerne die Videos und Fotos von unseren Freunden an und wir lesen vielleicht weniger die Texte, die da sind. Und das ist das Spannende. Ich möchte Emotionen mit Bildern verbinden und etwas präsentieren und rüberbringen.
Aber du hast ja auch, glaube ich, so in der Zeit, wo du zum Beispiel verschiedene Praktika gemacht hast, auch andere Redaktionen angeschaut. Ich glaube, bei der Zeitung warst du ja auch dann teilweise. Und ich fand das eigentlich ganz interessant, wie du jetzt auch dann ein bisschen beschrieben hast, dass du fürs Fernsehen gebrannt hast, auch für New York. Und dann kam dann irgendwann dort der Alltag. Und dann war das bestimmt alles vielleicht ganz anders, wie du dir das vorgestellt hast. Wie waren so die ersten Wochen vor Ort?
Das war schon hart. Du kommst da an und alles ist neu. Ich habe, wie du nun sagst, also man wird ins Wasser geschmissen und ich war auf einmal jeden Tag live auf Sendung. Das hatte ich vorher so nicht. Und auf einmal stehst du da und die Kamera geht dann praktisch an. Du hast jemand im Ohr und der sagt dir, ja, du hast noch 10 Sekunden, dann bist du auf Sendung. Und dann stehst du da und da musst du erstmal schwimmen. Und das hat auch gedauert. Also man fühlt dann seinen Körper auf einmal und dann bewegt man die Hände ganz komisch, wenn man on air ist. Und ja, man ist so nervös und da hat dieses Gefühl, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob du das auch hast, wenn du auf Sendung bist, aber es ist ein ganz körperliches Gefühl, fast schon Schwindel. Man hat schon fast das Gefühl, man fällt um und dann ist man auf Sendung und dann muss man sich da durchkämpfen.
Wie viel Schalten braucht man, bis dieses Gefühl weg ist?
Es hat etwa 3 Monate gedauert, also schon bei 4 Schalten am Tag, 20 in der Woche, also ja, das hat schon ein bisschen gedauert.
Und wie sieht so ein typischer Alltagstag dann aus an der Börse? Wie hat so ein normaler Tag begonnen und wie endete er?
Ja, durch die Zeitverschiebung bin ich auch immer schon ein bisschen früher aufgestanden. Das heißt also spätestens um 6 habe ich im Bett dann schon die Nachrichten gelesen und mich informiert und auch viel Facebook gemacht. Das war mir immer besonders wichtig.
Das ist dann bei uns so Richtung 12 Uhr am Mittag, ne?
Genau, 6 Uhr New Yorker Zeit ist in Deutschland 12 Uhr mittags. Und auf Sendung war ich dann um 9.30 Uhr New Yorker Zeit, also 15.30 Uhr deutscher Zeit. Und da hatte ich also noch so 3,5 Stunden dazwischen, aber die habe ich auch gebraucht. Also man muss sich informieren, man muss dann natürlich noch zur Arbeit kommen und dann muss man auch die ganze redaktionelle Arbeit leisten und da musste ich wirklich alles selber machen und die ganzen News dann auch erstellen.
Bist du denn eigentlich, weil du warst ja immer direkt von der Wall Street zugeschaltet, ist das eigentlich tatsächlich wichtig oder ist das tatsächlich nur für die Bilder? Hättest du auch die ganzen Infos und deine Schalten auch von irgendeinem Ort quasi dieser Welt machen können?
Das glaube ich nicht, nein. Also es ist so wichtig, an der Wall Street selbst zu sein. Das ist die wichtigste Börse der Welt. Das ist das Finanzherz der Welt. Und dieses Feeling, was man da präsentiert, ist so einzigartig. Das kann man nicht mit Frankfurt vergleichen, wo man auch natürlich die Börsenhändler im Hintergrund hat. Aber die New York Stock Exchange, da pulsiert eigentlich das Leben. Da werden die Milliarden getradet. Und das ist wirklich auch noch was ganz Besonderes. Und die Leute da, die sind auch ganz besonders. Das ist ein Zusammenhalt da, das ist eine Lautstärke, die hat man in Frankfurt nicht. Und das ist wirklich dieses Feeling, was noch immer noch ganz unique ist, ganz besonders.
Aber wie ist denn das dann? Gab es auch so Momente, wo du gesagt hast, oh Mann, das ist ein ganz schöner Stress, da würde ich am liebsten mal die Flinte ins Korn werfen, so Momente, die total dich frustriert haben, wie sahen die vielleicht aus?
Naja, das war eher am Anfang, wo wirklich alles neu war. Du kommst dann, bist auf einmal live auf Sendung. Du musst erstmal deine Wohnung organisieren, dann 1000 Behördengänge. Du hast eine natürlich andere Sprache, auch wenn Englisch, wir alle Englisch sprechen, aber auf einmal lebst du in der Stadt und neue Begriffe. Also das ist schon erstmal eine Umstellung.
Und das ist ja auch nichts, was man irgendwie im Seminar lernen kann.
Ganz genau. Also die Uni hat mich darauf nicht vorbereitet, auch mein Volo jetzt. Ich meine, man hat ein Handwerk als Journalist natürlich, das bereitet dich vor, aber da erstmal live auf Sendung jeden Tag zu sein und den Laden selber zu schmeißen. Und ich habe ja das Büro geleitet. Also das ist nicht nur die tägliche Arbeit, die man auf Sendung sieht, sondern du musst natürlich auch die Connections machen. Du bist in einer fremden Stadt, du musst mit dem deutschen Konsulat Kontakt halten, du musst mit vielen Gästen Kontakt halten, die Leute erstmal rankriegen, dass die dich kennen, zu dir Vertrauen haben und auch zu dir in die Sendung kommen wollen.
Wenn du gerade sagst, du hast das Büro geleitet, wie viele Kolleginnen oder wie groß war dein Team? Insgesamt oder? Ja. Ich habe immer gedacht, so ein Korrespondent, der steht alleine da irgendwie auf dem Parkett und vielleicht noch einer hinter der Kamera.
Naja, wenn wir von einem ursprünglichen Korrespondent sprechen, von ARD und ZDF, die haben natürlich große Teams auch in New York, das ist schon sehr beeindruckend. Das hätte ich eigentlich auch gerne, dass man so ein Team hat, wo man auch vielleicht noch ein bisschen mehr liefern könnte. Aber ich habe da am Anfang den Laden alleine geschmissen. Und nach einiger Zeit hatte ich dann noch einen Praktikanten, was für beide Seiten wirklich auch sehr bereichernd war. Für mich zum einen, weil ich dann mich auch noch auf andere Dinge mehr konzentrieren konnte, so ein paar Dinge abgeben konnte. Und auf der anderen Seite für die Praktikanten, die da an der Wall Street natürlich auch viel mitgenommen haben. Und alle haben auch irgendwie ein Anschlusspraktikum bekommen oder ein Jobangebot oder durch zwei Ecken wieder andere Leute kennengelernt, wo sich was Interessantes ergeben hat. Also das war eine Win-Win-Situation.
Wie war das eigentlich, als du dann nach New York letztendlich gekommen bist und dort war die eingeschworene Finanzszene und dann kam der Journalist aus Deutschland, hat Interviewanfragen gestellt. Wie waren die ersten Reaktionen?
Ja, einmal muss man sagen, das ist natürlich eine ganz eingeschworene Männergesellschaft, die über Jahre und Jahrzehnte dort schon zusammengewachsen ist. Zum Beispiel der letzte Mitarbeiter bei Barclays auf dem Parkett wurde vor 10 Jahren eingestellt. Da sieht man mal, wie eng diese Community auch ist. Und es werden immer weniger Leute. Vor 15 Jahren, 10 Jahren waren da noch 1500 Mitarbeiter. Jetzt sind so 200, 250 übrig. Also es ist eine ganz kleine, eingeschworene Gemeinde. Und das dauert eine Weile, bis du da den Fuß in der Tür hast. Und wenn wir davon sprechen, irgendwelche hochkarätigen Gäste ranzukriegen, da stehst du am Anfang vor einer Wand, also vor einer Wall, kann man wirklich so sagen. Bis du da mal in die Wall Street kommst. Und das ist nicht so einfach. Hier, wenn du bei einem DAX-Konzern nach einem Interview anfragst, bekommst du vielleicht 2 Stunden später oder am nächsten Tag eine Antwort der Pressestelle, positiv oder negativ. In den USA kann man damit nicht rechnen, dass du überhaupt eine Antwort bekommst.
Kannst du dich noch erinnern an den ersten richtig, ja, ich sag mal doch prominenten Gast, wo es dann geklappt hat?
Naja, ich habe gerade angefangen und 2 Wochen später kam Warren Buffett, also wir sprechen da von dem drittreichsten Mann der Welt, der schon über 80 ist, also ein älterer Herr, und in den USA spricht man sich ja mit Vornamen an, also dann sagt man Hi Warren, und das ist schon ein komisches Gefühl, wenn dir da so eine Legende, wo wirklich viele Ehrfurcht haben, vor dir steht, und der ältere Herr hat sich 3 Stunden Zeit genommen und ist da überall rumgelaufen, hat allen die Hand geschüttelt, hat Fotos mit den Leuten gemacht, und normalerweise, wenn du da Stars hast, die sind für 30 Sekunden da, die sind kurz für ein paar Fotos da und dann sind die sofort wieder beim nächsten PR-Termin. Warren Buffett, wie du und ich, läuft da rum, nett zu allen. Also das war schon sehr beeindruckend. Und ich habe natürlich in den 2,5 Jahren sehr viele Leute gesehen. Laura Bush, die ehemalige First Lady, war da. Eva Longoria, Robert Pattinson, Patrick Stewart, viele Schauspieler, viele Charity-Aktionen, wo die Schauspieler dann dazu kommen. Und das war schon beeindruckend, so Hollywood-Stars auch so nah zu sehen.
Wieso, was machen die an der Börse, fragt sich ja jetzt der geneigte Laie.
Naja, viele sind auch Werbegesichter für große Unternehmen. Zum Beispiel bei Pepsi ist Eva Longoria Werbegesicht. Und die zahlen ihr dann vielleicht was, dass sie da mal vorbeikommt. Vor allen Dingen am Morgen, wenn die Opening läuft, also wenn die Glocke geläutet wird, der Börsenhandel startet. Und da schauen immerhin 400 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu. Also das heißt, es lohnt sich auch mal für einen Konzern wie Pepsi, da mal das Werbegesicht hinzustellen. Und eben, auch wenn es nur 30 Sekunden im Fernsehen zu sehen ist, aber 400 Haushalte schauen das dann. 400 Millionen.
Das finde ich dann echt ganz interessant. Und dann hast du den Vorteil, andere Korrespondenten müssen dann groß rumreisen und die Stars sind dann zu dir an den Arbeitsplatz gekommen. Hat doch auch irgendwie was. Aber du musstest dann ja auch so ein bisschen dafür sorgen, dass du dann so ein bisschen in die amerikanische Gesellschaft dich da einklinken konntest. So ein bisschen musste man ja wahrscheinlich auch die Geflogenheiten lernen, gucken, wie das Social Life so funktioniert. Wie hast du das gemacht? Was hast du da erlebt?
Ja, auf einmal hatte ich dann Visitenkarten in der Hand bei jeder Veranstaltung, was man in Deutschland gar nicht mehr so gewohnt ist. Was kriegt man da vielleicht mal 1, 2 Visitenkarten, da hast du dann auf einmal 10, 15 und musst auch so viele ausgeben. Und da muss man dann auch wieder die Leute pflegen und sich drum kümmern, vielleicht noch bei LinkedIn verlinken später, ihnen schreiben. Und wenn du das alles machst, dann hast du irgendwann auch so ein bisschen den Fuß in der Tür. Aber ich hatte so 3 Standbeine. Das eine war eben durch die Arbeit an sich. Da lernt man halt viele Leute kennen, die vor Ort sind, über andere Leute noch. Viele Leute sprechen einen dann irgendwann selbst an, weil sie in deine Sendung kommen wollen. Das zweite Standbein war die deutsche Community, einmal über das deutsche Konsulat vor Ort in New York, dann war ich auch sehr aktiv in der deutschen Stäubenparade, also das ist eine deutsche Parade einmal im Jahr, die auf der Fifth Avenue läuft. Letztes Jahr war ich einer der Moderatoren live im US-Fernsehen davon, und die dritte Säule war dann mein Privatleben, wo ich natürlich auch viele Leute kennengelernt habe und wieder andere Aspekte mit eingeflossen sind.
Ich überlege mir gerade, läuft das dann so, weil du vorhin auch gesagt hast, das ist schon eine eingeschworene Männergemeinde, dass man dann irgendwie sich an irgendwelche alteingesessenen Korrespondenten heranbiedern muss und hoffen kann, dass die einem mal mit auf ein Bier in den Pub nehmen oder vielleicht sogar irgendwie zum Saunagang oder irgendwie sowas. Wie stelle ich mir das ganz plastisch vor? Also wenn man eine Visitenkarte hat und zweimal über LinkedIn geschrieben hat, das kann ich noch nachvollziehen. Aber wie wird das dann so richtig intensiv, dass man vielleicht auch mal Insider-Informationen kriegt?
Naja, Insider-Informationen an sich, sowas habe ich nie bekommen. Also wirklich etwas, womit man auch Geld machen kann oder so, das gibt es kaum. Da müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr drin sein. Das habe ich auch nie mitbekommen. Aber es läuft schon sehr über den persönlichen Kontakt. Und das vielleicht noch einen Tick mehr als hier in Deutschland. Die Jungs da auf dem Parkett, die haben ein unheimlich gutes Verhältnis zueinander, auch wenn die vielleicht tagsüber dann Konkurrenten sind, weil sie für verschiedene Firmen arbeiten und sich vielleicht auch mal ein bisschen angehen auf dem Parkett. Nach der Arbeit trinken die aber ein Bier miteinander und sind super gut in diesem ganzen Socializing. Und vielleicht habe ich da eine Geschichte. Vor einem Jahr ist ein junger Händler auf dem Parkett, nicht auf dem Parkett, aber am Abend beim Basketballspielen umgefallen und gestorben. Und am nächsten Morgen komme ich in den Raum rein und alle mit Tränen und diese ganzen harten Jungs, die man da auf dem Trading Floor sieht, irgendwie wahnsinnig traurig und alle mit Tränen in den Augen, weil eben einer in ihrer Community gestorben ist, das mit 30 dann auch relativ jung. Also dieser Zusammenhalt und dieses Persönliche ist sehr, sehr wichtig und natürlich geht man dann abends nochmal weg, aber es ist nicht so, dass man dann irgendwelche Insider-Informationen bekommt, aber der Zugang wird vielleicht leichter.
Was mich noch interessieren würde, wenn du als Journalist mit auf dem Parkett gestanden hast, hast du ja sozusagen erstmal nur die gleiche Arbeitsfläche gehabt wie die Börsenhändler. Wächst man denn, weil man auch tagtäglich so nah auch beieinander ist und miteinander arbeitet, doch irgendwie so weit zusammen, dass quasi diese Funktionsgrenze, nenne ich es mal, zwischen Journalisten, die über die anderen berichten, dass das verschwimmt?
Also ich habe mich nie mit jemandem da persönlich getroffen, weil die Jungs für mich zu sehr Arbeit waren. Aber natürlich hat man manchmal Gäste, die dann kommen, wo man auch nochmal irgendwie abends zum Dinner geht oder nochmal auf Drinks oder eben sowieso sich auf Veranstaltungen immer wieder sieht. Das passiert schon. Aber auf dem Parkett habe ich mir wirklich die Arbeitshaltung bewahrt und da hatte ich ja auch einige in der Sendung, was dann immer persönlicher mit der Zeit geworden ist. Und man erzählt dann natürlich und der eine hat dann irgendwie gerade ein Kind bekommen. Und also man bekommt da schon mit. Das ist ja, wie gesagt, nur noch eine kleine Gemeinschaft von etwa 200 Leuten.
Was ist der skurrilste Moment, den du vielleicht so auch jetzt, sage ich mal, nach Feierabend erlebt hast, was du vorher als Korrespondent gar nicht gedacht hättest, dass das mal passieren könnte? Weil man hat ja, wir haben ja schon gerade am Anfang gesagt, man hat so Bilder von so bestimmten Jobs und dann, wenn man sich die anschaut, dann sind die im Alltag vielleicht ein bisschen anders oder manchmal wird man ja auch überrascht.
Naja, skurril. Ich würde sagen, wenn du in solchen Kreisen drin bist, dann erlebst du manchmal Dinge. Ich war mal auf einer Milliardärsparty eingeladen.
Dürfen da nur Milliardäre hin?
Leider nicht. Ich war ja auch da. Wird es bei mir nicht für den Millionärsclub reichen. Aber du kommst da an und ich wusste jetzt nicht, wer da die Party gibt. Nicht? Und dann bist du in der Upper East Side und du siehst schon ein schickes Häuschen. Und dann siehst du, oh, das Nachbarhäuschen gehört auch dazu. Und da wohnen dann die 16 Hausangestellten. Und dann siehst du den Esstisch und der ist größer als irgendwie der Parkplatz bei mir vor der Haustür. Also das ist dann unbeschreiblich und dann siehst du die Partys und die Leute da und was da aufgetischt wird und irgendwie dann mit dem Swimmingpool unten und irgendwann ist das eine sehr skurrile, lustige Party oder du bist eingeladen bei Leuten in den Hamptons und wirst dann da mit dem Bentley rumgefahren und so. Also das sind Sachen, die hatte ich vorher nie, das ist nicht mein normales Leben, aber es ist natürlich mal nett, sowas alles mitzubekommen.
Aber du hast auch ganz andere Extremsituationen mitbekommen, wenn zum Beispiel das Wetter den New Yorkern, ich sag mal, einen Streich gespielt hat. Das wird dem nicht ganz gerecht. Wenn da ein Wintersturm war, dann wurde es mal kalt, aber es wird ja auch richtig brenzlig, zum Beispiel, als der Hurricane Sandy über New York hergefallen ist. Das waren bestimmt ganz besondere Momente für deine Arbeit.
Auf jeden Fall. Also Hurricane Sandy hat mein Leben verändert. Wir reden da von Oktober 2012 und ich war auch noch bis zu den letzten Stunden auch vor der Wall Street, habe vor Ort berichtet, denn die Börse war ja auch selbst geschlossen, was noch nie so oft passiert ist, dass die Börse so hintereinander viele Tage geschlossen war. Das hatten wir nur zum 11. September. Also daran sieht man auch die Bedeutung dieses Sturms für die Börse und da werden halt Millionen und Milliarden auch verloren. Aber ganz unabhängig davon, mein Haus wurde auch evakuiert, weil ich unten im Financial District in Manhattan gewohnt habe. Und das ist das tiefste Gebiet in Manhattan. Also da kam das Wasser hin. Und das Gebäude, in dem ich war, war 4 Monate geschlossen, weil alle technischen, elektronischen Dinge danach kaputt waren. Der Öltank war gebrochen und da muss man sich vorstellen, fährt kein Fahrstuhl mehr. Also ich konnte auch 1 Monat nur noch die Treppen hochlaufen. Und in New York gibt es hohe Häuser. Also ich war im 50. Stock und dann läufst du mal eben 50 Stockwerke hoch und wieder runter, wenn du nur ein paar Schuhe brauchst.
Oder wie lange muss man dafür laufen? Ist jetzt nicht die Kernfrage, interessiert mich trotzdem.
Ich habe es manchmal just for fun aus sportlichen Gründen gemacht. 6,5 Minuten, ansonsten gute 8 Minuten.
Aber da war das ja dann auch jobtechnisch, da hast du Schalten gemacht, N24 rein. Ich erinnere mich noch an eine Szene im gelben Anorak vor dem Times Square, es hat geregnet, da hast du berichtet. Da ging es dann nicht um Börsen, sondern um Wasserstände, die du gemeldet hast.
Ja, ich war praktisch 2-3 Tage, 24 Stunden nur auf Achse und war dann im gelben Regenmantel da am Times Square. Und das war von der beruflichen Seite wahnsinnig erfolgreich für mich. Also so viel On-Air-Präsenz zu haben, das war schon gut. Und es war eben auch schön zu zeigen, dass man eben nicht nur Börse machen kann und präsentieren kann, sondern auch andere Dinge. Und das war mir immer wichtig, weil ich mich als Journalist sehe und nicht unbedingt nur als Börsenkorrespondent. Also diese Themen habe ich gerne gemacht. Und dann stehst du da und hinter dir ist die Welt sozusagen so ein bisschen untergegangen, aber man steht da immer noch im Auge des Hurrikans und berichtet. Und das war auch ganz skurril. In der eigentlichen Nacht ist genau bei mir gegenüber eine Fassade von einem Haus runtergekommen und ich bin da dann natürlich gleich runter und die Leute standen da in ihrem Wohnzimmer im Freien. Und da habe ich zum ersten Mal auch mit dem iPad berichtet. Ich hatte keine Kamera vor Ort, das heißt, ich habe einem Freund von mir das iPad in die Hand gedrückt und habe dann mit dem iPad gedreht und von da dann berichtet.
Ist es dir eigentlich schwer gefallen, weil du ja gleichzeitig, wenn man so will, Betroffener dieser Katastrophe warst und trotzdem über sie berichtet hast, da diesen Switch hinzukriegen?
Das habe ich in dem Moment total ausgeblendet, weil das mein Job war, darüber zu berichten. Also natürlich nach ein paar Tagen fällt dir dann auf, oh, ich komme nicht mehr in meine Wohnung. Das war mir am Anfang gar nicht bewusst, dass das Gebäude so lange erstmal geschlossen bleiben wird. Da dachte ich, naja, in einer Woche ist der Strom wieder da, dann geht's weiter. Aber nein, nach einem Monat, wo ich bei Freunden auf der Couch geschlafen habe, musste ich dann umziehen. Und das hat dann natürlich schon wieder größere Auswirkungen.
Ich erinnere mich noch daran, dass ich 2 Schalten parallel gesehen habe in dem Battery Park, die CNN-Schalte. Dort haben wir eine Kollegin gesehen, die total hysterisch artikuliert hat. Ein paar Meter weiter hat der ZDF-Kollege gestanden und seelenruhig berichtet, was sich an dem Tag ereignet hat. Also es war ein großer Unterschied in der Tonalität und man hatte den Eindruck, dass von 2 ganz unterschiedlichen Events berichtet wurde. Ich habe mich gefragt, wie passt das zusammen? Jetzt in der Retrospektive, woher kommen diese Unterschiede? Wie würdest du das als jemand, der da vor Ort das miterlebt hat, beschreiben?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das eine war die CNN-Kollegin, das andere war der ZDF-Kollege Klaus Prömpers. Das sind natürlich auch ein bisschen 2 journalistische Welten, die da aufeinander prallen. CNN ist schon ein bisschen offener in einer Show-Entertainment-Gestaltung. Auf der anderen Seite würde ich ganz klar sagen, als derjenige, der auch vor Ort war, ich war nicht im Battery Park, aber ich war eben auch im Sturm und in der Nacht auch draußen, dass das, wenn dir der Wind ins Gesicht pfeift und du kaum noch sprechen kannst, weil du vom Wind so weggedrückt wirst, dass man schon so eine Tendenz hat, das vielleicht auch ein bisschen zu übersteigern. Und ich weiß nicht, wie der Kollege vom ZDF das gesehen hat. Für ihn war das eben nicht so schlimm. Trotzdem sind Tausende obdachlos geworden. Tausende haben ihre Häuser verloren. Ich kenne auch einige Leute, die nichts mehr danach hatten. Und auch sehr viele Leute sind gestorben.
Jetzt war irgendwann sozusagen die große Aufregung ja vorbei, es kehrte Normalität zurück. Du hast vorhin trotzdem gesagt, dass dieses Ereignis dein Leben verändert hat. Was ist denn so nachhaltig geblieben, was jetzt anders ist als vor dem Hurrikan?
Ja, ich hatte das Gefühl, das hat mich irgendwie reifer gemacht, einmal als Journalist vor Ort wirklich so eine Sache mitzuerleben und darüber berichten zu können. Dann privat hat es mein Leben verändert. Ich bin umgezogen und die neue Nachbarschaft hat mein Leben verändert. Das war also positiv, aber auch, also man kann ja dann auch wieder etwas Positives daraus ziehen. Und auf einmal war ich viel mehr aus, weil die Nachbarschaft lebendiger war, mehr Leute auf einmal. Also ich meine, man kann dann schon das Positive daraus ziehen. Verändert hat es insoweit auch, dass ich dann öfter mal auch solche Sachen gemacht habe, die nicht mit Börse zu tun hatten.
Du bist jetzt ja mittlerweile wieder zurück, aber was hast du eigentlich so über die Mediennutzung eigentlich mitgenommen? Also, dass du so festgestellt hast, so hey, so die Leute in unserem Alter, wie informieren die sich eigentlich zum Beispiel über das, was bei sich in der Stadt passiert? Das sind ja so Fragen, die wir uns hier mal so stellen, zum Beispiel Lokaljournalismus, wie müssen wir das eigentlich hinstellen, dass wir auch die jungen Leute erreichen? Und ist es das Radio, ist es die gute alte Tageszeitung, ist es das Fernsehen?
Oder ist es das gute neue Facebook?
Ja, wie war es denn?
Ja, ich kann da aus meiner Erfahrung nur sagen, dass ich zum Beispiel selbst ja eigentlich keine Tageszeitung mehr in gedruckter Version gelesen habe und jetzt lese. Also ich mache alles über mein iPad. Und ich war auch der erste Journalist auf dem Parkett der New York Stock Exchange, der immer mit seinem iPad gearbeitet hat. Also keine Notizzettel, wo man mal was draufschmiert, sondern ich hatte alles immer in der Hand in meinem iPad. Und da kann man auch mal schnell Kurse nachschauen. Da kannst du auf deine Notizen gucken, auf deine Zahlen gucken. Das finde ich ganz wichtig und das war für mich eine gute Arbeitsweise. Und wenn ich auf meine Freunde in den USA schaue, da hat keiner ein Zeitungsabo. Einige haben ein Abo, aber online. Also ich rede von gedruckter Zeitung. Die hat eigentlich keiner da noch irgendwie wie hier ein FAZ-Abo. Nein, hat man nicht. Man liest alles, man schaut auch kein Fernsehen mehr. Ich habe fast keinen Freund, der irgendwie einen Kabelanschluss bezahlt bei Time Warner Cable in den USA, der $100 kostet im Monat. Man schaut Netflix, da kannst du schauen, wann immer du möchtest, die Serien, die du möchtest, zu jeder Zeit. Und viel läuft dann eben über Facebook. Auch im privaten Partybereich, also alles wird da gemacht, die Promoter sind online und ganz interessant war immer zu sehen, wenn ich bei Facebook irgendwie so einen Trend gesehen habe heute, dann war der in Deutschland irgendwie 1-2 Tage später in den Medien erst präsent.
Dann nochmal irgendwie nacherzählt.
Ganz genau,
ja. Das heißt, das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben, dadurch, dass du dich jetzt primär auf Facebook fokussiert hast, hattest du nicht?
Naja, als Journalist ist man ja eh immer irgendwie online und natürlich habe ich alle Leitmedien verfolgt und in Deutschland natürlich auch immer, das gehört dazu, also Spiegel oder Bild oder dann in den USA New York Times oder auch Wall Street Journal, das gehört dazu.
Wie wichtig ist es denn eigentlich, wenn man von New York aus, aber für Deutschland über New York berichtet, dass man eben, wie du gerade sagst, auch dranbleibt, was hier passiert?
Ganz wichtig. Man muss ja eine Verbindung schaffen und Zusammenhänge präsentieren. Also ich wusste bestimmt besser Bescheid über Deutschland als viele meiner Freunde.
Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, du hast am Anfang beschrieben, wie du in diesen Job reingekommen bist. Du wolltest schon immer was mit Medien machen. Viele haben heute auch den Traum, sie wollen was mit Medien machen. Was sind so deine Tipps an die junge Generation?
Ja, ich hatte ja auch immer viele Praktikanten und ich so mein Eindruck ist, einer von 10 bekommt vielleicht auch ein Volontariat und schafft es irgendwie in der Branche. Deswegen habe ich immer allen geraten, einen Plan B in der Tasche zu haben. Würde man mich heute fragen, sollte man in den Journalismus gehen, würde ich sagen, überleg's dir. Ich würde es nur machen, wenn du wirklich dafür brennst und wenn du wirklich auch irgendwie was zu bieten hast.
Das ist aber krass irgendwie.
Ja, ich denke aber, andere Berufe sind vielleicht einfacher, auch einfacher davon leben zu können. Der Einstieg ist nicht einfach. Ich empfinde es so, dass eher abgebaut wird und dass die Gehälter eher niedriger sind als noch vor ein paar Jahren.
Die große Lücke zwischen Online-Journalisten und den traditionellen Medien zum Beispiel?
Auf der einen Seite und aber auch, wenn wir über Fernsehjournalisten sprechen, die Kollegen, die vor 10 Jahren angefangen haben oder in den goldenen 90ern, wo die Werbemillionchen so einfach nur flossen, die haben natürlich mit anderen Gehältern angefangen, als man heute anfängt. Und ob das so richtig ist, wo junge Leute alles machen müssen, selber drehen, selber schneiden, Redakteure sind, also Stichwort Videojournalismus oder online, da werden die Gehälter nicht besser und die Aufgaben immer mehr.
Aber was glaubst du denn, warum trotzdem immer noch so viele junge Menschen in die Medien wollen?
Weil es ein ganz toller Job ist und ganz viel Spaß macht. Und das kann ich ja auch nur von mir sagen. Ich würde jetzt momentan nicht gerne irgendwas anderes machen. Ich möchte weitermachen und weiter den Job machen, den ich liebe.
Es wäre ja wahrscheinlich auch so ein einfaches. Ich glaube, gerade wenn man ein paar Jahre Erfahrung im Journalismus hat, dann in die, sagen wir, PR-Branche zu wechseln, da locken ja ganz andere Gehälter auf einmal.
Ganz sicher, wenn man irgendwie auf Unternehmensseite sind, da kannst du mal dein Gehalt locker auch vielleicht verdoppeln, verdreifachen. Von der finanziellen Seite interessant. Für mich würde das momentan trotzdem nicht in Frage kommen.
Manuel Koch, danke, dass du heute bei uns gewesen bist, uns erzählt hast, wie es in den vergangenen Jahren in deinem Alltagsleben so zugegangen ist. Und das waren sehr spannende Einblicke. Herzlichen Dank für den Besuch.
Jetzt muss ich auf Englisch sagen, thank you for having me.
So sagt man das als guter Gast im US-Fernsehen. Herr Päder?
Ja.
Und weißt du, was toll ist?
Nein, aber du sagst es bestimmt jetzt.
Thank you for having me kannst du auch nächste Woche sagen, werde ich auf jeden Fall auch sagen. Es ist ja 1. Mai, es ist Feiertag.
Da aber arbeiten wir.
Das natürlich ist neu, am Tag der Arbeit arbeiten wir hier. Mhm. Und wir werden eine schöne, kuschelige Feiertagsausgabe von Was mit Medien haben. Eine Stunde Was mit Medien, dann am kommenden Donnerstag 20 Uhr. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.